Römer 14, 1 bis 12. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, der isst dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn, und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lieber Vater, wir bitten dich nun, dass du uns hilfst, die Worte, die du inspiriert hast, zu verstehen und sie in unserem Leben gut und richtig anzuwenden. Öffne du unsere Herzen, schenke uns Glauben zum Hören, und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Gegen Ende des 13. Kapitels haben wir von Paulus gelernt, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Wer liebt, der tut das, was das Gesetz Gottes verlangt. Wer liebt, bricht nicht die Ehe. Er bestiehlt seinen Nächsten nicht. Er begehrt nicht das, was seinem Nächsten gehört. Zusammengefasst heißt das, er hält die Gebote. Wer liebt, liebt in der Weise, dass er die Gebote erfüllt. Und ein Hauptgedanke, den wir letzte Woche davon abgeleitet haben, ist, wir können die Liebe nicht als Gegensatz zum Gesetz sehen. Aber jetzt geht Paulus hier einen Schritt weiter, um über Liebe und Gesetz zu schreiben. Die beiden Ausdrücke Liebe und Gesetz, die kommen zwar bis hier im Abschnitt nicht vor oder noch nicht vor. Aber es geht hierin um die Liebe und darum, wie die Liebe das Gesetz interpretiert und anwendet oder eben nicht. Wir finden das ausgedrückt in einem Begriff, der mehrmals vorkommt, nämlich der Begriff richten. Richten im Sinne von verurteilen. Und die Beziehung zur Liebe sehen wir darin, dass Paulus eigentlich sagt, dass wir, wenn wir den Bruder oder die Schwester lieben, dann werden wir sie nicht dadurch beschweren, indem wir sie in unpassender Weise richten, verurteilen. Oder anders gesagt, wir lieben den Bruder und die Schwester, wenn wir sie in unserer Mitte willkommen heißen, ohne ihre Überzeugungen zunächst in Frage zu stellen. Überzeugungen, die nicht die zentrale Lehre des Evangeliums betreffen. Als ich mit 21 Jahren Christ geworden bin, da hätte ich am liebsten so eine Liste bekommen, hätte ich zu den anderen Christen, älteren Christen am liebsten gesagt, gib mir eine Liste, die mir Dinge auflistet, die klar sagen, was macht ein Christ und was macht er nicht. So lauter Verhaltensregeln. Das tut ein Christ, so und so und so. Und das tut ein Christ nicht. Und dann hätte ich einen Katalog von Regeln gehabt, die mir meinen Einstieg ins Christenleben sicher machen. Ich hatte mich zum Beispiel gefragt, ob ich jetzt noch ein Bier trinken darf. Das war für mich eine große Frage, weil ich hatte, bevor ich Christ wurde, hatte ich Unmengen von Alkohol und auch anderen illegalen Drogen konsumiert. Und jetzt stand ich vor der Frage, ja, kann ich, was, wie viel geht jetzt noch? Geht das überhaupt? Kann ein Christ Alkohol trinken? Oder geht das überhaupt nicht? Ich fragte nicht in der Weise, ich fragte nicht, ob es vielleicht gefährlich sein könnte, wenn ich jetzt noch Bier trinke oder Wein. Oder ob ich vielleicht vorläufig lieber verzichten sollte, bis ich etwas Abstand von meinem Suchtverhalten habe. Oder ich habe nicht so gefragt, sondern ich fragte ganz kategorisch, kann ein Christ Bier trinken oder darf er das nicht? Das ist ein Unterschied. Es gab andere Dinge, die dann zunächst auf diese Verbotsliste kamen bei mir. Bestimmte Musikstile zum Beispiel. Das war ein großes Ding. Da haben wir einander ganz gut auf die Finger geschaut. Was hört er für Musik? Das geht nicht, das geht. Und als ich auch als Frischgläubiger mit einem Freund zusammen auf der Straße eifrig Traktate verteilte. Also wir waren so begeistert von Jesus, vom Evangelium, das wir verstanden hatten. Wir gingen sofort auf die Straße und verteilten diese Traktate, die das Evangelium in Kurzform erklären. Und da hat uns ein Ältester der Gemeinde gesehen, zu der wir dann gegangen sind. Und er hat uns eingeladen zu sich nach Hause, hat uns in die Küche gebeten, hat die Küche abgeschlossen, damit niemand mehr sonst reinkommt. Und er hat uns erklärt, dass wir das so nicht tun dürfen. Wir hatten beide so etwa so lange Haare. Und er sagte, als Christen dürfen wir keine langen Haare haben. Das geht nicht. Und wir hatten dann eine lange Debatte über 1. Korinther 11. Und er sagte, da steht klar, es ist eine Schande für einen Mann, wenn er lange Haare hat. Ihr seid ein schlechtes Zeugnis, wenn ihr Traktate verteilt mit langen Haaren. Und wir sagten, ja, da steht aber auch ganz klar, urteilt selbst, hat Paulus gesagt. Oder man solle darüber nicht streiten. Und so haben wir mit dem Mann gestritten um die rechte Sicht über die Haarlänge des Mannes. Und wir sind eigentlich noch nicht zu einem Schluss gekommen damals. Ich habe dann etwas später meine Haare viel kürzer geschnitten. Was haben der Genuss alkoholischer Getränke, Musikstil, die Haarlänge eines Mannes mit unserem Abschnitt hier zu tun? Ich würde sagen, ziemlich viel. Sie werden zwar nicht explizit erwähnt, oder? Wir haben nichts von diesen Dingen hier gelesen, aber das muss nicht sein. Es würde sogar der Absicht des Apostels widersprechen, wenn er jede einzelne Möglichkeit oder Gewohnheitsfrage hier aufzählen würde. Er spricht zwei Beispiele an, die für alle anderen gleicher Art stehen. Er nennt Dinge, die man isst oder nicht isst, und er nennt Tage, die man hält oder nicht hält. Und ich denke, dass er dabei bewusst vage bleibt, nämlich weil er ein Prinzip erklärt und nicht Regeln für konkrete Situationen aufstellt. Er gibt das Prinzip für den Umgang mit Überzeugungen, die wir nicht alle in gleicher Weise teilen und in gleicher Weise halten müssen. Dafür gibt er hier ein Prinzip. Und es ist eigentlich das Prinzip der Liebe und der gegenseitigen Annahme und Rücksichtnahme. Er beginnt damit, dass er eigentlich eine Handlung der Liebe bezeichnet und dann sagt, wie sie falsch verstanden wäre und dass sie dann eigentlich keine Liebe mehr ist. Den Schwachen im Glauben nehmt auf, so beginnt er. Das ist noch eine Fortsetzung der Anleitungen zur Liebe, die in Kapitel 13, Vers 14 endet. Dann geht er noch weiter, den Schwachen im Glauben nehmt auf. Das ist barmherzige Liebe. Wenn wir Schwache im Glauben aufnehmen und sie in der Gemeinde willkommen heißen. Aber Paulus lässt dann gleich ein Aber folgen, das diese barmherzige Liebe wieder in Frage stellt, wenn wir es nicht richtig verstehen. Er sagt, den Schwachen im Glauben nehmt auf, aber nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Wer der Schwache im Glauben ist, das erklärt er gleich darauf. Es ist jemand, der sich ängstlich fragt oder der für sich denkt, dass er als Christ nicht alles essen darf. Und er isst deshalb vorsichtshalber nur noch Gemüse. Er ist schwach im Glauben, weil er nicht entscheiden kann oder noch nicht entscheiden kann. Es ist auch eine Frage der geistlichen Entwicklung, des Wachstums. Er kann noch nicht entscheiden, was in welchen Umständen gut ist, es zu konsumieren, oder welche Fest- oder Fastentage für ihn gut sind zu beachten. Der Schwache im Glauben ist jemand, der vorsichtshalber eine Sache nicht tut, die er vielleicht doch tun könnte, wozu er die Freiheit hätte. Aber sicherheitshalber tut er es nicht. Wie ein Freund mir mal gesagt hat in einem solchen Zusammenhang, er möchte auf der sicheren Seite falsch liegen. Wenn ich falsch liege, ich möchte das auf der sicheren Seite. Er verzichtet, weil er Sicherheit im Verhalten sucht. Es ist eine unreife Haltung, eine unreife christliche Haltung oder eine noch nicht so reife christliche Haltung. Was darf ich, was darf ich nicht? Oder? Der unreife, vielleicht neue Christ teilt die Dinge in solche Kategorien ein. Er ist schwach im Glauben, das sagt Paulus. Man könnte auch sagen, eben im geistlichen Leben noch nicht so weit gereift. Und solche Geschwister sollen wir aufnehmen, in unserer Mitte willkommen heißen. Aber nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Was heißt das? Es bedeutet etwa Folgendes. Ich möchte ein mehr praktisches Beispiel versuchen zu machen. Jemand, ein junger, unerfahrener Christ, kommt neu in unsere Gemeinde. Jemand unter uns nimmt sich dann seiner an, nimmt ihn sozusagen unter seine Fittiche. Er ist besorgt dafür, dass dieser Neubekehrte gut ins christliche Leben eingeführt wird. Er lädt ihn ein und sagt dann zu ihm: Das ist schön, dass du Christ geworden bist. Jetzt ist es ganz wichtig, dass du bestimmte Dinge von Anfang an weißt. Du musst wissen, was du jetzt auf keinen Fall mehr tun kannst. Und was du unbedingt halten musst. Sonst läufst du Gefahr, wieder von deinem angefangenen guten Weg abzukommen. Also er spricht das Verhalten an von diesem Menschen, von diesem neuen Christen. Verhalten, du musst dich richtig verhalten als Christ. Dann bist du sicher. Paulus nennt nun an dieser Stelle zwei Beispiele, die für uns Christen in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts vielleicht fremd sind oder sogar gar nicht relevant sind, weil sie so nicht mehr vorkommen. Wir müssen also übertragen. Paulus erwähnt das Essen von bestimmten Dingen. Was man so isst halt. An dieser Stelle im Römerbrief ist das nicht so deutlich, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es dieselbe Sache ist, von der Paulus auch im 1. Korintherbrief spricht. Oder eine ähnliche Sache. Das war ein gewöhnliches Problem, das aufgetaucht ist in den jungen Gemeinden, in den ersten Gemeinden. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus auch über den Genuss von Fleisch. Hier wird Fleisch eigentlich nicht erwähnt, es wird nur die Alternative, nur Gemüse erwähnt. Und dort spricht er vom Fleisch. Und zwar spricht er vom Fleisch, das auf dem Markt verkauft wurde, das vorher aber den Götzen geweiht wurde. Also diese Händler da mit ihren Tischen, die hatten Fleisch da, das sie verkauften. Und dieses Fleisch war vorher den Göttern geweiht worden. Und die Christen, die wussten das natürlich, dass diese Gepflogenheit so läuft. Und sie wollten sich von jeder Berührung mit dem Götzendienst fernhalten, der mit dieser Praxis verbunden war. Natürlich. Da wird Fleisch verkauft, das hat einen Bezug oder eine Berührung mit dem Dienst für falsche Götter. Da wollten sie sich fernhalten, distanzieren davon. Es ist auch möglich, dass hier im Fall der Römer, dass es sich auch um Fleisch handelte, das nach jüdischen Reinheitsgesetzen als unrein galt. Also der jüdische Kontext war noch stark vorhanden, oder? Viele Juden lebten in Rom und die hielten sich an die Reinheitsgesetze. Und Juden, die Christen wurden, die hatten eine gewisse Schwierigkeit. Was gilt jetzt für mich noch? Und es kommt aber eigentlich aufs Gleiche raus. Ist es Fleisch, das fremden Göttern geopfert wurde, oder ist es Fleisch, das nach den jüdischen Speisegesetzen als unrein gilt? Der Genuss des besagten Fleisches konnte von den einen Christen, den Schwachen, als Kontamination mit Unreinheit betrachtet werden. Also Berührung mit etwas Schlechtem, oder? Entweder mit unreinem, kultisch unreinem Fleisch oder mit Fleisch, das im Zusammenhang mit Götzendienst stand. Wenn ich davon esse, dann werde ich mit dem Götzendienst in Berührung kommen, auf irgendeine Weise. Oder ich werde ihn vielleicht sogar gutheißen, den Götzendienst, wenn ich dieses Fleisch kaufe. Oder ich werde geistlich verunreinigt, wenn ich Fleisch von unreinen Tieren esse. Denkt an Petrus, der auf dem Dach war und Hunger hatte. Da hat er eine Vision und Gott hat ihm gesagt, iss von diesem Fleisch, das unrein war. Und er sagt, nein, Herr, ich habe nie etwas Unreines angerührt. Und dann hat Gott ihm gezeigt, nein, du kannst das Unreine berühren. Und geh hin zu den Heiden und verkündige ihnen das Evangelium. Aber er hatte diese Schwierigkeit, oder? Und diese Skrupel, und die waren irgendwo auch begründet, oder? In seinem Gewissen. Er ist so aufgewachsen, war vielleicht war er 30, 35, 40 Jahre alt und er hat nie mit diesen Dingen zu tun gehabt. Und jetzt oder andere waren in diesen fremden Religionen aufgewachsen und sie hatten teilgenommen an solchen Opferzeremonien, wo dann Fleisch oder andere Dinge den Göttern geweiht wurden. Und jetzt haben sie sich gelöst davon, sie sind zum Glauben an Christus gekommen und sie wollen das alles möglichst zurücklassen, weit weg, keine Berührung mehr damit. Und sie könnten nun befürchten, dass sie wieder auf gefährliche Weise mit dieser falschen Religion in Berührung kommen, wenn sie Fleisch essen, das für diese heidnischen Zeremonien gebraucht wurde. Oder ehemalige Juden, eben wie Petrus, das Beispiel von Petrus, sie könnten befürchten, dass sie Gott missfallen, wenn sie jetzt plötzlich nicht mehr die Reinheitsvorschriften halten und unreine Tiere essen. Und beide enthalten sie sich sicherheitshalber von jeder Art von Fleisch. Dann bin ich sicher, ich habe mit nichts zu tun, das irgendwie unrein ist, religiös falsch oder so. Ich esse lieber nur noch Gemüse. Auf die heutige Situation übertragen, in unserer Kultur, da sind das natürlich andere Dinge, auf die man vielleicht verzichten will. Zum Beispiel kommt jemand, der aus einem anthroposophischen Hintergrund kommt oder sonst esoterisch geprägt ist, von der Familie her oder sonst auch, ist darin aufgewachsen oder hat eine Zeit lang darin gelebt. Er kommt zum Glauben an Christus und er ist vielleicht jetzt gewohnt, dass man Räucherstäbchen benutzt, um hinduistischen Gottheiten zu huldigen. Oder er ist gewohnt, dass man natürliche Heilmittel, Salben oder Tropfen verwendet, die vielleicht haben die Kräuter drin, die wirken, aber sie sind auch noch durch esoterischen Praktiken mit geistiger Energie aufgeladen, wie sie das verstehen, oder darüber gependelt, oder andere magische Rituale wurden angewendet. Oder jemand war drogen- oder alkoholabhängig und war sich gewohnt, Wein oder Bier oder Schnaps nur zu trinken, um sich zu berauschen. Solche Dinge, solche Hintergründe, die spielen eine Rolle, das spielt noch in die Anfänge unseres Christenlebens hinein. Oder jemand hat immer Fasnachtsanlässe besucht, oder? Das ist bei vielen Christen natürlich verpönt, oft zu Recht. Man hat sich vielleicht exzessiv betrunken an der Fasnacht, Ehebruch betrieben, oder jemand besuchte Techno-Partys, House-Partys, wie man die nennt, um sich mit Hilfe dieser Musik in Trance zu tanzen, hat auch einen religiösen Touch, nicht wahr? Und es gibt viele, viele solche weiteren Beispiele. Und was die Geschwister, die von Paulus als die Schwachen bezeichnet werden, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie die Mittel, die sie vorher zu einem Zweck gebraucht haben, die dem Glauben an Christus entgegensteht, dass sie die nicht mehr berühren wollen, weil sie fürchten, dass sie sich dadurch verunreinigen oder sich einer schlechten Wirkung aussetzen. Sie sehen in alkoholischen Getränken, in Veleda-Produkten, in Duftstäbchen, in Fasnachtsplaketten, da sehen sie etwas Schlechtes an sich, auch in bestimmten Musikstilen. Das ist an sich schlecht, weil sie das im schlechten Sinn gebraucht haben. Und deshalb meiden sie diese Dinge ängstlich mehr oder weniger, Dinge, die an sich aber nicht unbedingt schaden können. Es gibt schon Situationen, aber wo solche Dinge schädlich sein können. Ein Alkoholiker, der zum Glauben kommt, der frei wurde von der Sucht nach Alkohol, aber ist vielleicht noch nicht lange frei, für ihn könnte es gefährlich sein und eine zu große Versuchung, wenn er in ein Restaurant geht und ein Glas Wein bestellt. Der Schwache ist gut beraten, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Auch wenn sie nicht per se schlecht sind, aber es ist vielleicht besser für ihn, zu diesem Zeitpunkt zu verzichten, weil ihn diese Dinge sonst zu nahe an sein altes Leben bringen würden. Nun kommt aber der entscheidende Punkt, auf den ihr vielleicht schon lange gewartet habt. Wir sollen in der Gemeinschaft der Heiligen nicht die Entscheidung zweifelhafter Fragen erzwingen. Wie ist das gemeint? Paulus sagt, wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Also wer diese Dinge gebraucht, der soll den nicht verachten, der diese Freiheit für sich nicht hat. Und umgekehrt, wer die Freiheit nicht hat, der richte nicht den, der sich die Freiheit nimmt oder denkt, dass er sie sich nehmen kann. Der Schwache, der meint, und vielleicht hat er in seinem Fall auch recht, er dürfe nicht essen, der darf seine Überzeugung nicht dem Bruder, der Schwester aufzwingen. Auch der Starke, der glaubt, er habe alle Freiheiten, alles zu konsumieren, alles zu genießen, der darf seine Überzeugung nicht dem Bruder oder der Schwester aufzwingen. Ebenso ist es mit dem Schwachen, der glaubt, bestimmte Festtage halten zu müssen oder an bestimmten Tagen fasten zu müssen. Oder wer meint, man solle alle Tage gleich halten, man müsse alle Tage gleich halten, man müsse eigentlich die Freiheit zelebrieren. Er darf nicht die Geschwister dazu nötigen, seiner Überzeugung nachzuleben. Jeder steht und fällt seinem eigenen Herrn. Ich stehe in Beziehung mit dem Herrn und vor ihm entscheide ich diese Dinge und ihr als Geschwister müsst darauf vertrauen, dass ich das mit gutem Gewissen so tue. Ich hatte gesagt, dass im gelesenen Abschnitt hier das Wort Liebe nicht vorkommt. Ich habe ja auch nur bis Vers 12 gelesen. Wenn wir weiterlesen, dann treffen wir jetzt doch das Wort Liebe an, nämlich im Vers 15. Schon seit Anfang, 12. Kapitel, weist uns der Apostel an, Liebe zu leben. Das ist die Hauptsache hier. Und das gilt insbesondere auch in diesem Zusammenhang mit den unterschiedlichen Überzeugungen und persönlichen Freiheiten. Vers 15 warnt ausdrücklich davor, dass wir Geschwister verderben könnten. Können Geschwister verderben. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Verdirb nicht mit deiner engstirnigen Überzeugung, die du dem anderen aufdrückst. Verdirb nicht den damit, für den Christus gestorben ist, so wie für dich. Und das Wort verdirb nicht, verderben, das ist ein sehr starkes Wort. Apolymi, das wird auch mit zerstören, vernichten, umbringen übersetzt. Wenn wir nicht in der Liebe leben und stattdessen Geschwister verurteilen und bedrängen, weil sie nicht in der gleichen Weise wie wir über bestimmte weil sie nicht wie wir bestimmte Überzeugungen pflegen, dann können wir sie damit kaputt machen. Wir können ihren Glauben beschädigen. Wir können ihnen wirklich die Freude am Glauben nehmen, wenn wir unsere persönlichen Überzeugungen in Einzelheiten anderen aufdrücken. Du musst das so wie ich. Wohlverstanden, es geht nicht um die Gebote Gottes. Es geht um Überzeugungen in Dingen, wo man verschiedener Ansicht sein kann. Das ist eine sehr ernste Sache. Wir können große Schuld auf uns laden, wenn wir die unterschiedlichen persönlichen Überzeugungen von Geschwistern angreifen und verurteilen. Wir werden noch mehr darüber nachdenken, wenn wir weiter die zweite Hälfte oder zweiten Drittel des Kapitels studieren miteinander. Ich möchte einfach zunächst festhalten, wie uns das Wort Gottes sagt, dass wir mit solchen unterschiedlichen Überzeugungen und ihrer Anwendung miteinander leben sollen. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Jeder sei für sich selbst völlig überzeugt von dem, wie er die Dinge hält. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer ist, ist dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Das meint, dass ich alle meine Überzeugungen, die über die eindeutig definierten Gebote des Herrn hinausgehen, dass ich diese Überzeugungen zuerst vor dem Herrn haben muss. Das betrifft vor allem die Dinge, die für Hans und Peter und Margrit nicht in gleicher Weise gültig sind. Nicht in gleicher Weise hilfreich für ihr persönliches Glaubensleben sind. Und die auch nicht zu jeder Zeit im Leben von Hans und den anderen gleich gehalten werden müssen. Es gibt Dinge, die für dich heute ein Problem sind und du kannst sie nicht berühren, weil das zu gefährlich ist für dich. Aber vielleicht in einem Jahr sieht das ganz anders aus. Da hast du mehr Freiheit, mehr Stärke im Glauben gewonnen und da hast du mehr Freiheit, die Dinge zu handeln. Wir sind angehalten durch gute und notwendige Ableitung aus der Schrift, Weisheit zu finden, um unser persönliches Leben vor Gott zu führen. Das heißt nicht, dass wir das absolut nur für uns allein entscheiden müssen und dann wieder hinausgehen. Wir können auch Geschwister natürlich um Rat fragen in solchen Zwischendingen und können miteinander darüber sprechen, einander beraten. Aber das Wichtige ist, Margrit führt ihr Leben in der Verantwortung vor Gott. Sie soll alles, was sie tut, ob sie isst oder trinkt oder sonst etwas tut, soll sie es zur Ehre des Herrn tun. Und sie soll das mit dem Herrn besprechen und aus dem Studium seines Wortes und Gebet ihre Überzeugung gewinnen. Möglicherweise auch in der Beratung mit anderen reiferen Christen. Und wie sie ihre Überzeugung lebt, ist schlussendlich eine Sache zwischen ihr und dem Herrn. Es ist nicht die Sache von Hans und Peter, Margrets Herzenshaltung zu beurteilen. Sie mögen eine andere Überzeugung haben, die sie für sich selbst vor ihrem Herrn geprüft haben. Sie sollen dann entsprechend leben, aber nicht Margret damit bedrängen. Wenn sie sie lieben, werden sie in der Weise sie achten, dass sie darauf vertrauen, dass Margret ihre eigene Überzeugung vor dem Herrn gewonnen hat und sie vor ihm verantwortet. Wir leben dem Herrn oder für den Herrn, unter seinen Augen, vor seinem Angesicht. Wir leben dem Herrn. Wir leben letztendlich nicht in der Verantwortung vor den anderen Gläubigen. Klar sind wir in einer Weise füreinander verantwortlich. Und wenn mein Bruder oder meine Schwester gegen Gottes Gebote sündigt, dann müssen wir das ansprechen, natürlich, und ihnen ihre Sünde aufzeigen, wenn es Sünde ist. Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Aber, wie Paulus sagt, nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Wenn wir zweifelhafte Fragen zum Maßstab für rechtes Christsein machen, dann stellen wir sie in die Mitte, dort, wo das Evangelium stehen muss. Wenn wir einen Bruder oder eine Schwester verurteilen, richten, weil er oder sie den Glauben nicht so lebt wie wir, dann sündigen wir. Lass uns das nicht tun. Lass mich zum Schluss als eine Anwendung ein Beispiel erzählen, das ich kürzlich in einem Interview gesehen habe. Es war Barnabas Piper, der interviewt wurde, das ist einer der Söhne von John Piper, dem amerikanischen Pastor. Es hat mich sehr beeindruckt, weil ich da eine vorbildliche Haltung in solchen Dingen sehen konnte. John Piper, er hat ein paar Überzeugungen, die ich nicht teile. Zum Beispiel glaubt er, dass jemand, der geschieden ist, unter keinen Umständen wieder heiraten soll. Für ihn ist das verboten. Und die Ausnahmeregel, die Jesus gibt in Matthäus 19, die sieht er nur als eine Erlaubnis zu scheiden, aber nicht zum Wiederheiraten. Sein Sohn Barnabas, er ist geschieden. Er wurde geschieden. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob seine Frau die Schuld daran hat, aber das konnte ich nicht heraushören im Interview. Und Barnabas hat in Erwägung gezogen, wieder zu heiraten. Ganz gegen die starke Überzeugung seines Vaters, dieser große John Piper, der von der halben christlichen Welt verehrt wird, hat diese Überzeugung, und er als sein Sohn möchte das vielleicht anders sehen und praktizieren. Er hat mit seinem Vater darüber gesprochen, das hat er erzählt in diesem Interview, und er erzählte, dass sein Vater dann nicht gegen ihn argumentierte und nicht ihn um jeden Preis davon abhalten wollte, wieder zu heiraten, sondern der Vater hat ihn nur gefragt: Hast du Brüder um dich, die dich von der Bibel her beraten können und dir helfen können, darin eine klare Überzeugung zu finden? Ich denke, das ist so etwas von vorbildlich. Wir sollten so umgehen miteinander in unterschiedlichen Überzeugungen. Es mag mir nicht gefallen, wie mein Bruder eine Sache sieht oder praktiziert, aber ich bin nicht Herr über seinen Glauben. Also, Ich räume noch einmal ein, es geht nicht um Übertretungen der Gebote hier, sondern es geht um Überzeugungen, praktische Überzeugungen in zweifelhaften Fragen oder in Dingen, wo man verschiedener Meinung sein kann. Da bin ich nicht Herr über den Glauben meines Bruders und meiner Schwester, auch nicht als Pfarrer. Der Herr ist es. Und er ist auch Herr über meinen Glauben. Er, der sagt, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Das ist ein Zitat hier aus diesem Abschnitt. Das ist ganz bewusst vom Apostel hier eingefügt. An anderer Stelle braucht er das für etwas anderes, aber hier zeigt er damit, der Herr ist der Einzige, der Herr ist über meinen Glauben und über den Glauben meiner Geschwister. Er ist der Richter und er ist der Richter, vor dem ich nur bestehen kann, weil er durch seine Gnade und Barmherzigkeit über mich herrscht. Amen.